Das Thema Eigenbedarfskündigung erhitzt die Gemüter. Von Mietern wie von Vermietern. Zumal in Zeiten, in denen es alles andere als einfach ist, eine neue Wohnung zu finden, deren Miete den eigenen finanziellen Spielraum nicht sprengt. Machen Vermieter deshalb in jüngster Zeit häufiger von ihrem Recht Gebrauch, ihr Wohneigentum selbst zu nutzen? Und sprechen sie eine Eigenbedarfskündigung aus? Welche Spielregeln sind dabei eigentlich zu beachten? Und was hat es mit der sogenannten Kündigungssperrfrist auf sich? Und ist der Einstieg ins Vermietungsgeschäft für private Kleinvermieter momentan vielleicht heikel? Darüber sprechen wir gleich mit Gerold Happ, Immobilienrechtsexperte und Mitglied der Bundesgeschäftsführung vom Verband Haus und Grund, einer Interessensgemeinschaft von privaten Haus- und Wohnungs- und Grundstückseigentümern. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Birgit Ochs.
Und ich bin Dennis Krämer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 2. April.
Lieber Dennis, ich weiß, verrate dir kein Geheimnis, wir haben es schon öfter thematisiert, du wohnst zur Miete. Hat man dir schon mal wegen Eigenbedarf gekündigt?
Nee, also Gott sei Dank nicht. Das ist ja schon so etwas, was man eher nicht so gerne erleben möchte. Vor allen Dingen, wenn es jetzt vielleicht so aus heiterem Himmel kommt, wie das sicherlich der ein oder andere schon mal erlebt hat. Andererseits, man muss natürlich auch sagen, ich bin natürlich nicht der Eigentümer der Wohnung. Ich kann jetzt da schlecht lebenslanges Wohnrecht einfordern. Es gibt sicherlich Konstellationen, wo das passieren kann, dass man den Vermieter vielleicht auch versteht. Aber es ist eine schwierige Situation.
Auf jeden Fall. Also eben, wir haben es ja in der Anmoderation auch schon angesprochen. Die Wohnungsmarktsituation, die ist einfach wahnsinnig schwierig. Es ist ja nicht so einfach, eine neue Wohnung zu finden. Und zumal, wenn die dann auch noch eine neue, wenn man die gefunden hat, ein Vielfaches der bisherigen Miete kostet. Ja. Aber wie du sagst, eigentlich, was kann man dagegen sagen, wenn jemand selbst sein Wohneigentum nutzen möchte?
Genau, also ich glaube, in dem Moment, wenn man das erlebt, ist das wahrscheinlich schwierig für einen. Aber klar, also es kann ja auch aus Sicht des Eigentümers Gründe geben, warum er jetzt eben diese Wohnung benötigt. Es kann sein, dass sich ein Paar trennt, dann braucht ja auch jeder eine neue Wohnung oder zumindest einer von beiden. Es kann ja sein, dass es die Kinder des Eigentümers nutzen wollen. Und ja, es gibt ja auch Eigentümer auf Wohnungssuche, die von diesem Markt, von diesem angespannten Mietwohnungsmarkt betroffen sind. Also so ganz pauschal immer zu sagen, das ist ja aber ein Unding vom Vermieter, dass er jetzt den Mieter raushaben will und ihn dann vielleicht auch noch, wie man umgangssprachlich sagen würde, übers Ohr haut dabei. Ich glaube, das kann man nicht.
Nein, das denke ich auch, aber wir werden jetzt gleich ja auch mit unserem Experten sprechen, Gerold Happ vom Bundesverband Haus und Grund, und hören, was er uns zu dem Thema erklärt. Ja, jetzt zugeschaltet aus Berlin ist bei uns Gerold Happ. Wir haben ihn vorhin schon angekündigt, vom Verband Haus und Grund. Und ja, Herr Happ, Sie sind heute zum ersten Mal bei uns im Podcast dabei. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich da sein kann.
Wir haben hier ein sehr emotionales Thema. Eigenbedarfskündigung. Wenn einem als Mieter so ein Schreiben in den Briefkasten flattert, ist der Schock meistens groß. Und umgekehrt ist es auch für viele Eigentümer einer Wohnung eine Riesenherausforderung, wenn sie ihre Wohnung, die ihnen ja gehört, wegen Eigenbedarfs kündigen wollen und müssen. Und wenn das nicht unbedingt so klappt, wie Sie sich das vorstellen. Wir haben jetzt gerade unlängst, Sie kennen den Fall, ich fasse ihn kurz für die Hörerinnen und Hörer zusammen, eine Entscheidung des Landgerichtes Berlin gehabt. Da ging es um Folgendes. Das Landgericht hat die Klage einer Vermieterin abgeschmettert, die auf Eigenbedarf ihrer Wohnung geklagt hatte. Die Frau hatte einen sehr guten Grund. Sie wohnt sehr weit weg. Sie pendelt täglich längere Zeit und wollte einfach näher an ihre Arbeitsstelle und sich das Leben insgesamt etwas erleichtern. Aber das Gericht hat entschieden, das klappt nicht. Sie kann nicht auf Eigenbedarf klagen. Und da fragt man sich, wie kann das eigentlich sein, denn Eigentümer dürfen ja ihren Mietern kündigen, wenn sie nachweisen können, dass sie die Wohnung selber für sich benötigen. Und Herr Happ, erklären Sie doch mal, wie das eigentlich grundsätzlich ist, die Rechtslage.
Gerne. Grundsätzlich ist es tatsächlich so, wenn ich als Vermieter die Wohnung für mich selber, für einen Familienangehörigen oder für ein Mitglied meines Haushalts benötige, dann darf ich Eigenbedarf aussprechen. Das wären so zum Beispiel, wenn der Vermieter jetzt selber jobbedingt umzieht und in der Stadt, in die er jetzt seinen neuen Job hat, da hat er eine Wohnung und dann kann er auf Eigenbedarf kündigen, weil er die Wohnung halt für sich selber braucht, weil er da wohnen möchte. Das Gleiche wäre zum Beispiel, wenn er eine Wohnung in einer anderen Stadt hat und dann in dieser Stadt sein Kind da studieren möchte, dann kann er natürlich auch für sein Kind Eigenbedarf geltend machen, dass das Kind in der Wohnung wohnt. Oder zum Beispiel, wenn man in dem einen Haus, da gehören ihm vielleicht mehrere Wohnungen und die eine Wohnung, die bewohnt er selber und die zweite Wohnung benötigt er, damit da vielleicht sein Elternteil einzieht, damit man den dort betreuen kann. Ein anderes Beispiel, was auch schon mal vom Bundesgerichtshof entschieden wurde, ist, wenn eine Familie zum Beispiel ein Au-pair-Mädchen benötigt, um die Kinder zu betreuen, dann kann ich auch für dieses Au-pair-Mädchen beispielsweise die Nachbarwohnung, wenn die mir auch gehört als Vermieter, dann da für das Au-pair-Mädchen da eine Eigenbedarfskündigung geltend machen.
Ja, das sind alles diese Fälle, so stellt man sich das vor. Ich besitze eine Wohnung und ich habe einen guten Grund, die selbst nutzen zu wollen oder ich will sie einfach selbst nutzen und brauche sie jetzt. Das war ja jetzt auch in diesem Fall so, aber das Gericht hat anders entschieden. Was war da so besonders? Wie kann das sein?
Tatsächlich muss man sich die Entscheidung einmal ganz genau anschauen. Das Gericht hat nämlich entschieden, dass der Eigenbedarf, also der Grund für den Eigenbedarf, dass der durchaus legitim ist. Und auch den Eigenbedarf jetzt gar nicht abgelehnt, sondern was das Gericht gesagt hat, dass der Mieter da länger in der Wohnung drin wohnen darf. Der Mieter hat nämlich Widerspruch gegen diese Eigenbedarfskündigung eingelegt mit der Begründung, dass er keinen vergleichbaren Wohnraum findet. Das ist tatsächlich auch ein Grund für einen Widerspruch, den das Gesetz kennt, der im Gesetz verankert ist. Und das Gericht hat jetzt entschieden, ja, der Vermieter darf zwar den Eigenbedarf geltend machen, aber der Mieter muss nicht sofort ausziehen, beziehungsweise dann, wenn die Kündigung eigentlich greifen sollte, sondern erst 2 Jahre später, weil er so lange dann Zeit bekommt, um sich eine neue Wohnung zu suchen. Das heißt aber tatsächlich, nach diesen 2 Jahren ist die Kündigung wirksam. Das heißt, er muss diese 2 Jahre nutzen und dann tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt dann auch eine neue Wohnung finden, weil er nach den 2 Jahren nicht nochmal geltend machen kann, ich habe noch nichts gefunden. Sondern das Gericht hat tatsächlich festgelegt, der Kündigungstermin ist 2 Jahre später.
Okay, vielen Dank für diese Präzision. Genau, momentan hat die Vermieterin also keinen Zugriff auf ihre Wohnung, aber es wurde ihr in Aussicht gestellt oder gesagt, in 2 Jahren kann sie da rein und der Mieter muss bis dahin eben sich anders umgeschaut haben. Auf das Stichwort, das Sie schon genannt haben, Widerspruchsrecht, da können wir ja nachher noch mal ein bisschen genauer eingehen. Was mich interessieren würde, in der jüngeren Vergangenheit habe ich häufig gehört und war auch viel zu lesen, dass Eigenbedarfskündigungen zunehmen und dass die relativ leicht durchsetzbar seien. Eben auch vor dem Hintergrund des angespannten Wohnungsmarktes, insofern, dass eben gesagt wird, auch Eigentümer haben es ja unter Umständen gar nicht so leicht, eine Wohnung zu finden, wenn sie brauchen und greifen deshalb umso häufiger für sich oder für ihre Angehörigen auf vermietete eigene Wohnung zurück. Wie ist da Ihre Erfahrung beim Verband? Häufen sich die Fälle, in denen Mitglieder sagen, wir wollen an unsere Wohnung und es klappt nicht richtig? Oder können Sie das nicht bestätigen?
Also tatsächlich können wir keinen drastischen Anstieg von Eigenbedarfskündigung feststellen. Was wir aber tatsächlich feststellen können, ist, dass der Beratungsbedarf größer ist hierfür. Was einfach daran liegt, dass eine Eigenbedarfskündigung heutzutage eigentlich immer umstritten ist. Das heißt, früher war es eher so, dass man tatsächlich halt dann seinen Eigenbedarf geltend gemacht hat. Dann hat der Mieter sich tatsächlich dann nach einem neuen Wohnraum umgeschaut, hat dann irgendwann einen gefunden und dementsprechend ist er dann auch ausgezogen. Heutzutage, gerade in den angespannten Wohnungsmärkten, ist dies natürlich schwer. Insbesondere muss sich der Mieter darauf einstellen, dass er wohl eine höhere Miete zahlen wird, wenn er sich eine neue Wohnung sucht. Mhm. Und deswegen wehren sich die Mieter öfter gegen diese Eigenbedarfskündigung. Oder sie finden tatsächlich nicht in kurzer Zeit eine adäquate Wohnung oder eine vergleichbare Wohnung zu der bisherigen. Und deswegen entsteht dann da oft ein Rechtsstreit. Also es tatsächlich dann der Mieter Widerspruch einlegt oder beziehungsweise, dass die Mieter es teilweise auch einfach nicht schaffen, zu dem Kündigungstermin dann auszuziehen. Und dann muss ich dann halt als Vermieter entweder, also beziehungsweise man landet dann meistens halt vor Gericht.
Erklären Sie doch vielleicht auch nochmal, wie so eine Eigenbedarfskündigung überhaupt sinnvollerweise und richtig abläuft. Denn dabei kann man, glaube ich, auch eine Menge Fehler machen.
Genau. In der Theorie ist es eigentlich relativ simpel. Ich habe einen Eigenbedarf. Ich muss den sozusagen konkretisieren. Ich muss dann eine schriftliche Kündigung an den Mieter schicken, indem ich dann auch diesen Eigenbedarf wirklich konkret niedergelegt habe, weil ich mich auch nur auf diesen in der Kündigung festgelegten Eigenbedarf dann später berufen kann. Und ich sollte den Mieter dann in diesem Kündigungsschreiben dann auch darauf hinweisen, dass ihm ein Widerrufsrecht oder ein Widerspruchsrecht zusteht. In der Praxis ist es immer so ein bisschen schwierig, das als Eigentümer tatsächlich selber zu machen. Man sollte dann in der Regel eher die Hilfe vom Profi dazu nehmen, damit auch wirklich alles hieb- und stichfest ist. Diese dann fertiggestellte Kündigung schickt man an den Mieter, muss also schriftlich sein. Und dann muss man erstmal abwarten, weil tatsächlich der Mieter halt dieses Widerspruchsrecht hat. Und das kann er ausüben bis zu 2 Monate, bevor die Kündigung dann tatsächlich in Kraft tritt. Das heißt, ich habe dann einfach erstmal eine Zeit, wo ich praktisch nicht genau weiß, was passiert. Weil es ja tatsächlich auch so ist, da kann ja auch, selbst wenn ich den Mieter vielleicht gut kenne, kann ja tatsächlich in der kürzeren Vergangenheit irgendwas passiert sein, zum Beispiel eine schwere Erkrankung entstanden sein, die halt einen Widerspruch begründet.
Können wir gleich nochmal drauf eingehen, was mich eine Nachfrage zu dem Schriftlichen. Sie haben gesagt, die Eigenbedarfskündigung, die muss schriftlich dem Mieter zugestellt werden. Ist das in Briefform? Geht das per E-Mail, per SMS, per Instagram-Chat oder muss es der Brief wirklich sein?
Tatsächlich muss es ein Brief sein, beziehungsweise ein unterschriebenes, eigenhändig unterschriebenes Dokument. Das heißt, ich schreibe das einmal nieder, das kann handschriftlich sein, das kann natürlich auch per Computer sein und dann muss es bei dem Mieter ankommen. Ich kann das natürlich ganz normal per Post schicken oder per Einschreiben schicken. Ich könnte es aber natürlich auch dem Mieter persönlich überreichen. Wichtig ist aber schriftlich und unterschrieben.
Und wir haben schon mehrfach jetzt gehört, Widerspruch, und Sie haben auch schon angedeutet, wann das erfolgreich sein könnte. Das heißt, der Mieter muss so ein Schreiben erstmal nicht einfach hinnehmen, sondern er hat eine Möglichkeit darauf zu reagieren mit dieser 2-Monatsfrist, richtig, innerhalb derer er sich dazu verhalten muss. Und was kann er anführen? Wann hat er Chancen, dass er mit seinem Widerspruch erfolgreich ist? Und das passiert ja offenbar auch relativ häufig.
Tatsächlich erfolgt bei jeder Eigenbedarfskündigung eine Abwägung der Interessen. Das Interesse des Vermieters an der Wohnung, was er ja in dem Kündigungsschreiben niederlegen muss. Und dann wird geschaut, ob der Mieter auch ein besonderes Interesse daran hat, in der Wohnung zu verbleiben. Und das ist immer dann der Fall, wenn sozusagen der Wohnungsverlust für ihn oder ein Mitglied seines Haushalts eine besondere Härte bedeutet. Und da ist zum Beispiel auch im Gesetz tatsächlich festgelegt, dass eine solche Härte das Problem sein kann, dass er keine neue Wohnung findet, keine angemessene Wohnung. Da muss man aber natürlich auch immer schauen, was ist denn eine angemessene Wohnung, wie groß muss die sein, was darf die kosten. Also auch da muss der Mieter natürlich sich dann darauf einstellen, dass er vielleicht eine kleinere Wohnung nehmen muss, die vielleicht teurer ist. Das wäre zum Beispiel ein Grund, wo man mit dem Widerspruch, wie man hier in dem Berliner Urteil ja auch gesehen hat, erfolgreich sein kann. Ein anderer Grund kann natürlich auch sein, dass der Mieter krank ist. Das heißt, dass ihm jetzt aus irgendwelchen Gründen ein Umzug überhaupt gar nicht möglich ist, weil er das aufgrund seiner Krankheit überhaupt nicht bewerkstelligen kann. Auch da kann es dann sein, dass dann der Eigenbedarf erst später wirkt. Das heißt, dass der Vermieter dann auch erst später in die Wohnung rein kann.
Okay, wie sieht es denn aus? Wir können uns das alle vorstellen. Manche haben es vielleicht auch schon erlebt. Man wohnt in einer Wohnung, man hat sich da eingelebt. Die ist ja auch nicht nur der Raum, der einen irgendwie umgibt, sondern das Zuhause. Und gerade für Familien, jetzt flattert vielleicht auch nach einer längeren Mietzeit, man ist super angekommen im Viertel, Kinder sind da fußläufig nah im Kindergarten oder in der Schule, flattert diese Eigenbedarfskündigung ins Haus. Könnte man da auch von einem Härtefall sprechen oder sind diese Fälle dann doch eher aussichtslos?
Das sind natürlich Argumente, die man vortragen kann. Aber wie gesagt, da folgt eine Abwägung zwischen den beiden Interessen. Und da der Vermieter ja nur, wenn er schon ein gewisses Interesse an der Wohnung hat, überhaupt einen Eigenbedarf geltend machen kann, braucht der Mieter natürlich auch ein großes Interesse, dass er die Wohnung nicht verlassen muss. Und in der Regel reicht die Begründung, das hier ist mein Stadtteil, ich bin hier sozusagen verankert, meine Kinder gehen hier zur Schule oder zur Kita. Das reicht in der Regel alleine nicht aus. Da müssen mehr Argumente kommen. Weil ja tatsächlich der Mieter die Möglichkeit hat, sich eine andere Wohnung zu suchen. Jetzt ist es natürlich oft schwer, im gleichen Stadtteil eine gleiche Wohnung zu finden, die auch dann zu, also gleiche Größe und, ich sag mal, vergleichbare Miete. Aber da muss der Mieter dann eventuell auch, das hat tatsächlich auch der Bundesgerichtshof schon mal festgelegt, der muss dann eventuell halt auch auf andere Stadtteile ausweichen. Also es reicht nicht aus, dass er einfach nur sagt, naja, das ist mein Stadtteil, ich gucke, ob ich jetzt hier eine Wohnung finde. Wenn ich hier keine finde, dann hat sich das Thema für mich erledigt, ich ziehe hier nicht aus. Das funktioniert nicht und mit der Argumentation wird der Mieter voraussichtlich auch nicht erfolgreich sein.
Ja, also das ist irgendwie dann ja auch nachvollziehbar, wenn vielleicht auch sehr schmerzlich für den ein oder anderen Betroffenen. Was mich jetzt interessieren würde, man hört immer wieder auch von Fällen, in denen alle Argumente auf dem Tisch liegen. Man denkt, die Sache ist klar und die Mieter ziehen trotzdem nicht aus und weigern sich. Was sind das denn für Fälle?
Das sind tatsächlich die Fälle, die jetzt auch gar nicht so ganz selten sind. Der Mieter hat vielleicht tatsächlich auch ein Problem, eine Ersatzwohnung zu finden. Oder er hat auf jeden Fall noch keine gefunden. Er ist auf jeden Fall mit dem Argument, dass er keine Ersatzwohnung gefunden hat, nicht durchgedrungen, was vielleicht daran liegt, dass da Ersatzwohnungen möglich wären, die aber ihm nicht gefallen haben oder für ihn jetzt irgendwie nicht passend waren. Und er dann aber tatsächlich einfach nicht auszieht, ne, weil er halt noch nicht weiß, wo er hinziehen soll. Und da ist dann tatsächlich das Problem, dass ich als Vermieter dann natürlich diese Situation, ich weiß ja auch gar nicht, wie lange das sich dann hinzieht und rechtlich gesehen müsste der Mieter ausziehen. Jetzt könnte ich natürlich schauen, dass ich mit dem vielleicht noch irgendwelche Vereinbarungen treffe, dass er noch ein bisschen länger drin wohnen bleiben kann. Aber wenn das alles nichts hilft, also der Mieter vielleicht auch tatsächlich sich auf den Standpunkt setzt, ich ziehe hier nicht aus, weil ich hier, das ist meine Wohnung, hier wohne ich schon ewig, hier möchte ich einfach nicht ausziehen und ich bemühe mich auch wirklich gar nicht um eine Ersatzwohnung, dann bleibt tatsächlich letztendlich nichts anderes übrig, als erstmal zu klagen und gleichzeitig dann auch auf Räumung zu klagen. Und wenn er dann tatsächlich selbst nach dem Urteil nicht auszieht, also selbst wenn er einen Räumungstitel vom Gericht hat, das Gericht hat gesagt, so, du musst wirklich zu dem und dem Datum ausziehen, der letzte Schritt ist dann tatsächlich immer die Durchsetzung durch einen Gerichtsvollzieher. Dann muss man den Gerichtsvollzieher beauftragen und der erscheint dann zum angekündigten Termin vor der Wohnung des Mieters und sagt, so, jetzt musst du hier raus.
Eine sehr schwierige Situation für alle Beteiligten, denke ich. Sie haben eben schon auch angedeutet, da würde auch meine Frage hinzielen, kann man vielleicht so einen Prozess, wenn man merkt als Vermieter, man stößt da doch auf einen gewissen Widerstand, vielleicht doch ein bisschen beeinflussen. Eben, Sie haben gesagt, nochmal Zugeständnis machen. Wie sind die Erfahrungen aus der Praxis? Ist es ratsam, sich einfach sozusagen knallhart an den Rechtsweg zu halten, bis zur bitteren Konsequenz, die ja auch sehr aufreibend für alle sein kann? Denn auch diese Gerichtsverfahren dauern ja in der Regel. Oder empfiehlt es sich vielleicht doch, andere Strategien zu wählen? Gibt es die überhaupt? Also, ich weiß nicht, dem Mieter anzubieten, bei der Wohnungssuche mitzuhelfen oder vielleicht einen bestimmten Betrag in Aussicht zu stellen, wenn er auszieht. die Umzugskosten zu übernehmen? Oder ist sowas, also macht man das oder ist das überhaupt ratsam?
Also tatsächlich ist es so, dass eine gerichtliche Auseinandersetzung, wie Sie gerade schon gesagt haben, das dauert, das zieht sich lange hin, es ist unerfreulich, es kostet auch Geld. Also das ist tatsächlich oft nicht der beste Weg. Manchmal lässt sich das nicht vermeiden, aber was man versuchen sollte, ist natürlich das Gespräch mit dem Mieter zu suchen. Zum einen ist es natürlich auch gut, wenn man das vielleicht schon vor der Kündigung überhaupt macht, weil dann man dann, ich sag mal, von diesen Widerrufsgründen, die der Mieter ja eventuell vorbringt, gar nicht erst überrascht wird, sondern vielleicht sieht man auch dann schon, okay, der Mieter hat wirklich einen sehr, sehr guten Grund, warum er in der Wohnung bleiben will. Zum Beispiel eine schwere Erkrankung. Dann kann ich mir das vielleicht auch tatsächlich als Vermieter schon mal überlegen, macht es überhaupt Sinn, hier eine Eigenbedarfskündigung zu machen? Oder werde ich damit vermutlich ohnehin scheitern, beziehungsweise die auf jeden Fall nicht zeitnah realisieren können? Und ansonsten natürlich erstmal mit dem Mieter sprechen. Ja, es kommt tatsächlich in der Praxis vor, dass man als Vermieter dann den Mieter auch finanziell unterstützt, zum Beispiel bei der Wohnungssuche, oder muss ja auch nicht immer eine finanzielle Unterstützung sein. Es kann ja auch sein, dass man selber über den Bekanntenkreis oder irgendwie sonst sozusagen auch ein bisschen besser an Wohnungen rankommt, als das vielleicht man das normalerweise über den Wohnungsmarkt einfach so kommt, über Wohnungsannoncen. Da die Mieter zu unterstützen, kann natürlich die Sache beschleunigen beziehungsweise den Auszug für den Mieter leichter machen, so dass er sich auch nicht unbedingt gegen den Auszug wehrt. Man muss natürlich immer so ein bisschen aufpassen. Manchmal hat man so den Eindruck oder manchmal ist schon so der Eindruck entstanden, dass ich als Mieter erstmal grundsätzlich bei einer Eigenbedarfskündigung sage, nö, mache ich nicht. Ich will aber dafür, oder beziehungsweise ich mache das erst, wenn du mir x-tausend Euro gibst. Und das ist natürlich nicht so ein Standardfall, ne? Da habe ich als Mieter auch keinen Anspruch drauf. Und da sollte man sich natürlich auch so ein bisschen davor hüten, dass man das sozusagen als Standard jetzt schon so etabliert. Weil es kann natürlich nicht sein, dass der Vermieter sozusagen, um sein Recht durchzusetzen, immer noch mal erstmal dem Mieter Geld zahlen muss.
Ja, genau, noch drauf zahlt dafür, dass er seinen berechtigten Anspruch durchsetzen kann. Aber sehr interessant fand ich, und dann wie so oft, vielleicht kann auch in diesem Fall eine gute Kommunikation das ein oder andere Problem vielleicht im Vorfeld schon lösen. Denn auch Sie haben gesagt, der Vermieter kann sich dann vielleicht schon den Eindruck verschaffen, ob er mit seiner Eigenbedarfsklage überhaupt erfolgreich sein wird, wenn er erfährt, da ist jemand schwer erkrankt, dann ist das vielleicht nicht so. Und umgekehrt wird ja auch der Mieter nicht kalt erwischt sozusagen. Und eben hat man noch freundlich gegrüßt und zwei Tage später hat man die Kündigung plötzlich im Briefkasten, wie es einer Bekannten von mir gegangen ist und die aus allen Wolken gefallen ist. Da wäre es ganz gut, in solchen Fällen ja vielleicht auch vorher zu kommunizieren und im Zweifelsfall auch da schon eine gewisse Art von Verständnis auch auf der anderen Seite zu wecken als Vermieter.
Ich denke auch ganz wichtig ist sozusagen die frühestmögliche Kommunikation. Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, mein Kind hat einen Studienplatz in München bekommen und ich habe eine Wohnung in München und das geht jetzt irgendwie, ich sag mal, in einem Jahr los. Aber der Studienplatz steht fest und das will da auch wirklich da anfangen zu studieren, das Kind. Dann kann ich natürlich, je früher ich mit dem Mieter die Kommunikation aufnehme, desto mehr Zeit hat der sich natürlich darauf vorzubereiten und desto mehr Zeit hat der auch, sich eine neue Wohnung zu suchen. Das ist natürlich immer, wenn man viel zu früh ist, dann sagt der Mieter natürlich, denkt immer so, oh, vielleicht passiert da noch irgendwas, ich kümmere mich mal noch nicht drum, das ist noch so lange hin, da passiert bestimmt noch was und der Eigenbedarf wird dann doch nicht geltend gemacht. Aber rechtzeitig, zu einem Zeitpunkt, wo aber auch wirklich alles schon feststeht, dass es auch wirklich so eintreten wird oder es ist geplant, dass es alles so eintreten wird, dann die Kommunikation aufzunehmen, das hilft beiden Seiten. Dem Vermieter, ob er denn realistische Chancen hat, auch wirklich diesen Eigenbedarf durchzusetzen oder ob er sich vielleicht selber nach einer Alternative umschauen muss. Und dem Mieter halt frühzeitig zu gucken, okay, vielleicht finde ich ja doch irgendwie eine alternative Wohnung für mich, wo ich dann auch umziehen kann und wo das Ganze für mich dann nicht ganz so problematisch ist.
Ja, sehr interessanter Punkt, finde ich. Im Zusammenhang mit der Kündigung fällt oft auch ein Begriff, nämlich den der Kündigungsrechtsverzögerung. Sperrfrist. Wenn Sie den bitte uns auch mal erklären könnten, wann greift diese Kündigungssperrfrist? Wann gilt die?
Sehr gerne. Das ist jetzt so ein spezieller Fall und der betrifft immer nur Wohnungen, die während des Mietverhältnisses in Eigentumswohnungen umgewandelt wurden und dann verkauft werden. Und zwar ist es dann so, dass erstmal standardmäßig nach dem Gesetz für 3 Jahre der neue Eigentümer keine Eigenbedarfskündigung geltend machen kann. Die Kommunen können aber, beziehungsweise die Länder können halt bestimmen, dass in bestimmten Kommunen die Frist verlängert wird. Die kann dann bis zu 10 Jahre betragen. Hintergrund, warum es das überhaupt gibt, ist natürlich der, wenn ich in einem Mehrfamilienhaus wohne mit 10 Wohnungen und die gehören alle einem Eigentümer, dann ist das Risiko, dass er ausgerechnet für meine Wohnung jetzt eine Eigenbedarfskündigung geltend macht, ja nicht ganz so groß. Er hat ja noch 9 weitere in dem Haus. Wenn ich dann aber nach dem Mietverhältnis, also nach Beginn des Mietverhältnisses, die Wohnung dann umgewandelt wird in eine Eigentumswohnung und verkauft wird, dann ist da ja nur noch ein Eigentümer. Dem gehört nur die eine Wohnung. Und wenn der Eigenbedarf geltend macht, dann ist das Risiko natürlich vergleichbar höher, dass er genau für die eine Wohnung, die ihm ja dann gehört, den Eigenbedarf geltend macht. Also das Risiko des Mieters erhöht sich, von einer Eigenbedarfskündigung betroffen zu sein. Und aus dem Grund gibt es diese Regelung.
Ja, tatsächlich sind ja vermietete Wohnungen in der Regel doch eine ganze Ecke günstiger als leerstehende Wohnungen. Und insofern könnte sich ja auch mancher denken, kaufe ich mir, ist verhältnismäßig günstig und dann kündige ich und ziehe schön selbst ein. Und auch das soll ja sehr wahrscheinlich verhindert werden.
Genau, und da muss man tatsächlich dann auch als Vermieter immer drauf achten. Ist das jetzt eine Eigentumswohnung, die schon länger besteht? Das heißt, der Mieter hat die erst angemietet, als es schon eine Eigentumswohnung war. Dann gilt halt diese Kündigungssperrfrist nicht. Oder ist die tatsächlich erst umgewandelt worden und ich bin der erste Erwerber? Dann gilt diese Kündigungssperrfrist und dann muss mir klar sein, dass ich die Wohnung halt nicht kaufen kann, um zeitnah einzuziehen. Das funktioniert halt einfach nicht, weil ich meine Kündigung gar nicht zeitnah durchsetzen kann. Und das muss man tatsächlich als Eigentümer auch immer drauf achten. Und ohnehin sollte einem klar sein, wenn man eine Eigentumswohnung kauft, die vermietet ist, es wird nicht immer so ganz einfach sein, wie wir jetzt ja zum Beispiel an diesem Urteil vom Landgericht Berlin gesehen haben, zeitnah wirklich auch die Wohnung zu beziehen. Das sollte einem immer klar sein, wenn man eine Eigentumswohnung kauft.
Ja, kommen wir gerade nochmal auch, Sie haben es schon gesagt, auf das Urteil zurück. Das ist jetzt von vielen interpretiert worden als doch deutliche Stärkung der Mieterrechte und auch mit Strahlkraft über Berlin, eine Stadt mit einem sehr angespannten Wohnungsmarkt, aber das Phänomen haben wir ja eigentlich mittlerweile in sehr, sehr vielen anderen Städten, Großstädten sowieso auch, aber auch in Mittelstädten. Wie schätzen Sie das ein oder welchen Rat hätten Sie für jene, die sich jetzt mit dem Gedanken tragen, als Kapitalanlage zunächst mal sich eine Eigentumswohnung anzuschaffen? Wer das jetzt nicht im großen Stil betreibt, sondern vielleicht denkt, da kaufe ich mir schon mal eine Wohnung oder kann ich ja alsbald vielleicht ein paar Jahren selbst einziehen. Ist das riskant oder sollte man es trotzdem machen?
Also einmal muss man da vielleicht tatsächlich unterscheiden, ist es jetzt eine Kapitalanlage oder steht tatsächlich schon der Plan im Raum, dass ich in absehbarer Zeit in die Wohnung einziehe. Bei einer Kapitalanlage ist es ja oft so, dass ich einfach sage, ich möchte mein Geld investieren. Und dann, weil ich irgendwie vielleicht nicht mit Aktien spekulieren will und ich kriege auch keine Zinsen auf dem Konto, sondern deswegen investiere ich in eine Immobilie und dann kriege ich halt die Mieteinnahmen und damit kann ich dann sozusagen mein Einkommen oder später dann auch meine Rente aufbessern. Also wenn es eine reine Kapitalanlage ist, dann hat dieses Urteil natürlich erstmal keine Auswirkung, weil ich ja tatsächlich in die Wohnung erstmal nicht einziehen will. Wenn ich dann aber tatsächlich auch plane, in die Wohnung einzuziehen, dann kann das Urteil Auswirkungen haben. Man muss natürlich jetzt auch erstmal ein bisschen schauen. Also das Entscheidende an dem Urteil ist eigentlich gar nicht, dass dieser knappe Wohnraum eine Begründung ist dafür, dass der Mieter einen Widerspruch einlegen kann. Das hat auch schon der BGH früher, also wie gesagt, steht einmal auch im Gesetz drin, hatte ich vorhin schon mal erwähnt, aber darüber hat auch der BGH schon 2019 mal entschieden. Da hat er dann tatsächlich auch festgelegt, man muss aber natürlich auch schauen, wie es tatsächlich ist, ob der Mieter tatsächlich wirklich alles getan habe, um Ersatzwohnraum zu finden. Es reicht nicht aus, wenn einfach nur vom Gesetzgeber vielleicht festgelegt wurde, das ist ein Gebiet mit knappem Wohnraum, sondern der Mieter muss tatsächlich nachweisen, dass er alles getan hat, um Ersatzwohnraum zu finden. Und da muss auch tatsächlich dann auch Abstriche hinnehmen. Sowohl bei der Größe als auch bei der Miete muss der Mieter Abstriche hinnehmen. Sagen, es kann sein, dass meine neue Wohnung dann kleiner ist und dass sie teurer ist. Das muss der Mieter akzeptieren. Was jetzt aber bei diesem Urteil nochmal wirklich interessant ist, das ist diese Frist, die das Gericht eingeräumt hat. Das Gericht hat ja jetzt gesagt, der Mieter muss erst in 2 Jahren ausziehen. Und begründet hat es das damit, dass der Mieter anscheinend schon seit 2 Jahren nach einer Wohnung sucht, erfolglos. Und hat dann gesagt, naja, in 2 Jahren hat es das nicht geschafft. Das heißt, er braucht mindestens nochmal 2 Jahre und erst dann muss er ausziehen. Das, wenn es denn tatsächlich auch dabei bleibt, ist natürlich nochmal eine Sache. Das ist ein ganz schön langer Zeitraum. Aber man muss mal abwarten. Man weiß ja natürlich nicht, das kann nochmal in die nächste Instanz gehen. Es kann natürlich dann irgendwann vom Bundesgerichtshof landen. Und ob dann diese 2 Jahre tatsächlich bestätigt werden, das muss man dann erstmal abwarten. Das steht in meinen Augen noch nicht fest, weil ich finde tatsächlich, diese 2 Jahre sind ein relativ langer Zeitpunkt. Der Rest in dem Urteil, muss man sagen, das Landgericht hat tatsächlich anscheinend gut abgewogen, hat auch tatsächlich geprüft, hat der Mieter alles getan, um eine Wohnung zu finden. Das hat er hier anscheinend auch. Also der Rest ist alles tatsächlich, ich sag mal, unanfechtbar, das wird so richtig sein. Aber diese 2 Jahre sind tatsächlich eine Sache, wo vielleicht in einer höheren Instanz noch eine andere Entscheidung rauskommen könnte.
Gut, ja, dann also, es ist noch offen. Und Herr Happ, ganz herzlichen Dank für die Einordnung bei diesem schwierigen Thema, das wirklich ein Aufregerthema auch ist, muss man sagen, wenn es einen betrifft. Schön, dass Sie dabei waren in unserem Podcast. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
So, nachdem wir das jetzt gehört haben, welcher Aspekt war für dich besonders interessant?
Ja, also ich fand schon sehr klar, kam heraus, wie immer ist, wir Journalisten wissen das eigentlich, auch Kommunikation ist im Zweifelsfall alles. Das ist schon wichtig, wann man was hört, zu welchem Zeitpunkt, wie man darüber spricht, ob man die Gründe versteht, das ist alles von größter Bedeutung.
Ja, das ist mir in dem Gespräch tatsächlich auch nochmal klar geworden. Es ist eigentlich auch eine Frage des Respekts vielleicht im Miteinander. Ne? Wenn man, bevor man diese Kündigung ausspricht, schon mal auf den Mieter zugeht und selbst erfährt, ist der vielleicht auch in einer Situation, in der ich gar keine gute Chance habe. Das ist ja das eine, beziehungsweise ihn einfach auch darauf vorbereiten kann. Kann man sich vielleicht in der Folge einiges an Ärger und vielleicht sogar den Gang vor Gericht ersparen, weil man das ganze Thema schon auf eine etwas andere Bahn gelenkt hat, ja, indem man eben miteinander drüber redet und vielleicht auch gemeinsam nach einer Lösung sucht oder einen Kompromiss noch findet.
Genau, das erwartet man eigentlich und ich glaube, das wäre das Ungünstigste, wenn man dann wirklich sich vor Gericht auseinandersetzt. Also wenn man das irgendwie vermeiden kann, dann ist schon beiden Seiten im Prinzip gedient.
Das denke ich auch.
Ja, und damit sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Birgit, was gibt's diesmal von dir?
Ja, ich habe kein Ding der Woche mitgebracht, sondern einen Mann der Woche. Eigentlich zugegebenermaßen, naja, ich sag's erstmal, seinen Namen, Volker Lohmann.
Boah, das ist ja, ältere FAZ-Leser wissen, von wem ich spreche, die Jüngeren, die uns hören, vielleicht auch, weil er auch schon mal hin und wieder hier im Podcast mitgemacht hat. Der Mann ist also wirklich Kult, sagt seit 25 Jahren oder schreibt er in der FAZ, was die Leute mit ihrem Geld machen sollen.
Ja, man muss sagen, er hat geschrieben, denn tatsächlich ist dies die erste Woche, in der er nicht mehr schreibt. Nach 1240 Artikeln, wie unser Archiv eine Abfrage anzeigt, ist das die erste Woche ohne Volker Lohmann und seine wirklich, ja fast schon, du hast gesagt, Kult gewordenen Texte über Vermögensanlagen, über kleine und große Millionäre. Und jetzt müssen wir zukünftig ohne ihn auskommen, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Und ja, eine ganz schöne Herausforderung für uns, oder?
Ja, also wir haben uns hier vorgenommen, wir wollen das mindestens so lange machen, unseren Podcast wie Volker Lohmann, eigentlich ja sogar noch länger,
1200. 25 Jahre,
ja, das krieg ich, glaube ich, gerade mit meinem Rentenbeginn hin. Ja, also wird knapp, aber wir schaffen das, 1240 Ausgaben, das schaffen wir locker.
Aber wir werden sehen.
Wir werden sehen. Auf jeden Fall, wer nochmal den letzten Artikel nachlesen möchte, den werden wir auch verlinken in unseren Shownotes von Volker Lohmann. Da hat er nochmal die wichtigsten Regeln der Geldanlage, glaube ich, zusammengefasst.
Ja, unbedingt nachlesen. Und damit geht auch unsere heutige Folge des FAZ-Podcast Finanzen und Immobilien zum Thema Eigenbedarf. Aber der Mieter zieht nicht aus, zu Ende. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast@faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren, wenn Sie uns weiterempfehlen. Und zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Schauen Sie auch gerne vorbei bei unserer LinkedIn-Gruppe, die wir haben. Da freuen wir uns und da gibt es regelmäßig neue Mitglieder. Also gerne auch da vorbeischauen. Und damit tschüss, bis nächste Woche.
Alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.